Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Elena Hong. Guten Morgen. Wer bei Google den Begriff Angst eingibt, der bekommt unter den ersten Vorschlägen das Wort Tod angezeigt. Viele Menschen haben Angst davor, nicht nur vor dem, was danach kommt, sondern vor dem Sterben an sich. Die Vorstellung, den Zeitpunkt selbst in der Hand zu haben und über die Art und Weise bestimmen zu können, scheint daher verlockend. Ein Gerät, das genau das verspricht, einen schönen Tod auf Knopfdruck, ganz ohne Schmerzen, den Tesla der Sterbehilfe, wie er auch betitelt wird, stellen wir heute vor in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Und wir reisen auf die griechische Insel Rhodos, wo am vergangenen Wochenende an die Deportation von Juden und Jüdinnen vor 80 Jahren erinnert wurde. Und damit herzlich willkommen zum Religionsmagazin an diesem Dienstag. Zu Beginn der Sendung noch der Hinweis, dass es im Folgenden um Suizid geht. Eine erste Anlaufstelle für Menschen mit Suizidgedanken ist die Telefonseelsorge, zu erreichen unter der Telefonnummer 0800 111 0111. Der Tod ist immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, aber als in der vergangenen Woche in der Schweiz die erste Patientin in eine Sterbekapsel steigen sollte, da schaute die Öffentlichkeit genau hin. Der Plastiksarg stand bereit. Per Knopfdruck sollte die Sterbewillige von innen die Zufuhr von Stickstoff starten und innerhalb weniger Sekunden bewusstlos werden. Doch dazu kam es nicht. Die Gesundheitsbehörden sprachen ein Verbot aus. Die Kantone stellten sich quer. Helena Dähler über eine bizarre und kontroverse Art der Sterbehilfe.
Der assistierte Suizid ist etwas, das in der Schweiz sehr diskret passiert. In geschützten Räumen, in unauffälligen Häusern. Etwas anders sieht der Plan einer neu gegründeten Organisation aus, die das Sterben in einer futuristischen Kapsel in der Natur anbieten will. Diese Kapsel heißt Sarko, kommt größtenteils aus dem 3D-Drucker und sieht aus wie ein Sarg aus einem Science-Fiction-Film. Aus lila Kunststoff mit einer Glasdecke. Sterbewillige können sich in die Kapsel legen, einen Knopf drücken, dann füllt sich das Innere der Kapsel mit Stickstoff und die Person stirbt. Ohne Leiden ist Vizepräsident Florian Willett überzeugt, der angibt, den Sarko selbst irgendwann benutzen zu wollen.
Ich möchte tatsächlich mit dem Sarko sterben, weil man einfach weiter Luft einatmet, nur dass die Luft keinen Sauerstoff mehr enthält. Also ich kann mir keinen sanfteren Weg, selbstbestimmt zu sterben, vorstellen.
Die Sterbekapsel gibt es schon seit längerer Zeit. Benutzt werden soll sie zum ersten Mal aber in der Schweiz. Das Bild von Sarko wurde von einer Schweizer Zeitung in die idyllische Alpenwelt montiert. Sterben mit Blick auf das Matterhorn? Das hat die Walliser Behörden auf den Plan gerufen. Der Kantonsarzt Cedric Decimo hat den Einsatz der Kapsel verboten. Davon will Florian Willett aber nichts wissen. Man habe ihn nicht kontaktiert.
Na, es ist ja von vornherein nicht verboten. Die Situation ist liberal. Wir brauchen keine Erlaubnis.
Die Anwälte der Organisation stünden aber in Kontakt mit mehreren Schweizer Kantonen, sagt Willett. Eines hat die neue Organisation mit ihrer Sterbekapsel aber auf jeden Fall schon geschafft. Das Medienecho in der Schweiz ist groß. Viele haben die Diskussion rund um die neue Art der Sterbehilfe mitgekriegt. Auch Gabriel, ein älterer Schweizer, den ich per Zufall vor dem Opernhaus treffe. Er sitzt auf einer Bank, isst Trauben und hat den Sarko bereits in der Zeitung gesehen.
Also ich finde es befremdlich, schon wenn ich sehe, es wirkt ja wie ein Sarg, was es ja eigentlich ist, und dann noch farblich so wie ein Modeartikel designt. Sterben ist so eine intime, traurige Sache und dass es irgendwie nicht passt zu meinem Verständnis des Abschiednehmens. Ich habe gerade weitergeblättert, nein.
Die Organisation, die hinter dem Sarko steht, gibt an, dass Menschen nichts für die Benutzung der Sterbekapsel bezahlen müssen. Die einzigen Kosten, die übernommen werden müssen, seien 18 Schweizer Franken für den Stickstoff, der zum Tod führt. Der Rest werde über Spenden finanziert. Bei einer Pressekonferenz waren sich die Initiatoren sicher, dass bereits dieses Jahr die erste Person die Sterbekapsel in Anspruch nehmen wird. Kerstin Noel-Wokinger, Professorin für Recht und Medizin an der Universität Zürich, sieht aber noch viele Unklarheiten.
der Grad zwischen Rechtmäßigkeit und Rechtswidrigkeit bei der Beihilfe zum Selbstmord ist eng und schmal. Die genauen Umstände sind hier nicht bekannt, wie das Ganze umgesetzt werden soll. Wir wissen aber, dass es je nachdem, wie die Umsetzung stattfinden wird, strafrechtliche, disziplinarrechtliche oder medizinprodukterechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
Ein weiterer Kritikpunkt beim Suizid in der Sterbekapsel ist laut Wokinger auch, dass kein Arzt anwesend sei. Bei der Sterbebegleitung durch andere Organisationen ist dies immer der Fall.
Viele Fragen also, die offen bleiben beim Produkt des australischen Sterbehilfeaktivisten Philipp Nitschke. Fragen, über die ich gerne weiter nachdenken möchte mit Professor Thomas Pollmecher. Er war bis vor kurzem Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und leitet dort die Kommission Ethik und Recht. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Erstmal ganz grundsätzlich, was löst diese neue Methode der Selbsttötung durch den Sarko bei Ihnen aus?
Naja, also wenn man das so als Unbeteiligter hört, ist es natürlich ein extremes Heilsversprechen für einen schönen, wunderbaren Tod. Das Ganze hat ja dann auch noch so die Assoziation mit einer Kapsel, die einen direkt in den Himmel führt. Also das ist etwas, was sicherlich Suizide verherrlicht und das kann ich als Psychiater natürlich nur mit größter Skepsis sehen.
Dieses Unbehagen wurde ja auch im Beitrag schon deutlich. Eigentlich geht es doch nur um das Gute, das Schöne und das würdevolle Sterben, oder nicht?
Ich glaube, das ist das, was alle Menschen vereint, dass sie schön, gut und würdevoll sterben wollen. Wobei wir doch immer wieder daran erinnern müssen, dass der Tod des Durchschnittlichen, des Menschen an sich normalerweise nicht ein Suizid ist und nicht mit Unterstützung anderer erfolgt, aus vielen guten Gründen. Dass sich in letzter Zeit die Diskussion so stark auf den assistierten Suizid verhängt, ist schon insofern ein bedenkliches Zeichen, als offenbar Menschen immer weniger bereit sind, den Tod als das natürliche Ende einer Entwicklung zu betrachten, die uns alle betrifft. Ja, wir werden alle geboren und wir sterben alle. Und wenn man nun hört, dass immer mehr davon die Rede ist, dass man das Sterben und den Zeitpunkt selbst bestimmt, dann fragt man sich schon, welche Wahrnehmung und welches Konzept von Autonomie da dahinter steckt.
Naja, aber es gibt ja durchaus auch Ethikrichtlinien, zum Beispiel von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, die besagen, dass eine sterbewillige Person zumindest auch unerträglich leiden muss. Also die Frage ist ja, lässt sich sowas überhaupt objektiv feststellen? Denn jeder Mensch würde ja vielleicht ein nicht lebenswertes Leben unterschiedlich definieren.
Deswegen hat ja auch das Bundesverfassungsgericht in Deutschland vor einigen Jahren eine eindeutigere und radikalere Position eingenommen, indem es gesagt hat, auf die Frage, wie stark und wie unveränderlich jemand leidet, käme es gar nicht an. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, jeder hat grundsätzlich das Recht, sich das Leben zu nehmen. Und wenn die Menschen grundsätzlich das Recht haben, sich das Leben zu nehmen, haben sie auch das Recht, Hilfe dabei in Anspruch zu nehmen, wenn diese Hilfe denn angeboten wird. Aber es gibt schon eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung, nämlich die, dass dieser Suizidentschluss, wie das Bundesverfassungsgericht das genannt hat, frei verantwortlich erfolgt. Dass das also nicht im Wesentlichen bestimmt ist durch einen Krankheitsprozess an sich, wie zum Beispiel eine psychische Erkrankung.
In der Schweiz ist es schon seit 1942 per Gesetz erlaubt, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, wenn man unheilbar krank ist. Und das sieht man dort auch an den Statistiken. Die Zahlen des assistierten Suizids, die sind in den vergangenen Jahren rapide gestiegen. Übrigens auch ähnlich wie in Belgien oder den Niederlanden. Könnte jetzt durch die Sarko-Kapsel eine Art Suizid-Tourismus weiter gefördert werden? Also dass noch mehr Menschen aus anderen Ländern sich auf den Weg machen in die Schweiz?
Im Moment ist ja noch gar nicht klar, ob diese Kapsel in der Schweiz eingesetzt werden kann. Und das Heilsversprechen der Hersteller oder Vertreiber, dass das ein völlig schmerzloser, wunderbarer, angenehmer Tod sei, ist ja noch gar nicht eingelöst. Was man über diese Art des Sterbens bisher nur weiß, ist, dass ihr Einsatz bei der Vollstreckung der Todesstrafe in den USA zu massiver Gegenwehr derjenigen geführt hat, die da getötet werden sollen. Das Argument, dass diese Menschen ja nicht sterben wollen, schließt aber eben nicht aus, dass selbst ein Mensch, der sich ursprünglich entschlossen hat, sterben zu wollen, durch die Betätigung dieser Kapsel, das macht derjenige ja selbst, dass er da auf einen Knopf drückt, und die daraus folgende Luft- und Atemnot derart in Panik gerät, dass er da wieder raus will. Und es ist völlig unklar, was dann eigentlich passiert. Ja, also das Ganze scheint einem als Wissenschaftler völlig unausgereift zu sein und ehrlich gesagt fast so ein bisschen ein PR-Gag.
Das heißt, Sie können sich nicht vorstellen, dass der Sarko irgendwann auch in Deutschland mal auf den Markt käme?
Ich kann mir das mit den jetzt vorliegenden Erkenntnissen zu diesem Gerät, will ich es mal nennen, nicht vorstellen, nein.
Die Frage ist ja auch, was macht das mit der Sterbehilfe? Sie sagen, es glorifiziert den Suizid. Das heißt, das Sterben wird vereinfacht, die Hürde wird niedrig angesetzt, denn 18 Schweizer Franken, also 18 Euro, das ist nun ja auch sehr preiswert für ein solches Ergebnis.
Ja, natürlich. Also die Idee, die dahinter steckt, ist die Selbsttötung, den Suizid sozusagen allgemein und jederzeit verfügbar zu machen. Das ist eigentlich eine Unglaublichkeit, wo doch eine Gesellschaft immer darauf achten sollte, jedem, der sich das Leben nehmen möchte, zunächst das Angebot zu machen, ihn zu begleiten, mit ihm darüber zu reden, eine andere Lösung zu finden. Denn selbst wenn man das grundsätzliche Recht eines Menschen anerkennt, sich das Leben zu nehmen, muss es doch ein ganz klassischer, logischer, für alle selbstverständlicher, humanistischer Impuls sein, zunächst einmal darauf hinzuarbeiten, dass sich die Menschen eben nicht das Leben nehmen.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat im Mai ja auch die nationale Suizidpräventionsstrategie dazu vorgestellt. Dabei ging es auch um die Methodenrestriktion, also zum Beispiel kleinere Medikamentenpackungen, besser geschützte Brücken und Geländer. Macht die Sterbekapsel der Suizidprävention da einen Strich durch die Rechnung?
Sie würde das machen, wenn sie tatsächlich frei und überall verfügbar wäre. Aber damit ist ja schon deshalb nicht zu rechnen, weil das Bundesverfassungsgericht und auch die deutsche Rechtsprechung mittlerweile an die Freiverantwortlichkeit hohe Hürden anlegt. Also es gibt jetzt zwei Verurteilungen von Ärzten, die bei einem Suizid assistiert haben, denen beiden vorgeworfen wird, die Freiverantwortlichkeit der betroffenen Menschen, es waren beides Patienten, nicht ausreichend geprüft zu haben. Und wenn man sich vorstellt, dass also natürlich jetzt sarkastisch überhöht an einem Aussichtspunkt in der Schweiz irgendwo eine solche Kapsel stünde mit einem kleinen Schlitz, in den man 18 Franken einwerfen müsste und dann dürfte man da einsteigen, dann würden natürlich all solche Voraussetzungen überhaupt nicht beachtet. Und deswegen wird das in dieser Form auch nicht kommen.
Ein Aspekt ist ja auch die Nutzung der Sterbekapsel in Abwesenheit von ärztlichem Personal. Würden Sie das auch problematisch finden?
Nein. Also ich bin tatsächlich an diesem Punkt der gleichen Meinung wie der Hersteller dieser Kapsel, dass man das entmedikalisieren muss. Es ist keine Aufgabe von Ärzten, Menschen auf diese Weise oder eine ähnliche Weise in den Tod zu begleiten. Und wenn eine Gesellschaft möchte, dass das sozusagen zu einem Standardverfahren wird, dann muss meines Erachtens auch die Gesellschaft dafür die Möglichkeiten, Räumlichkeiten und die strukturelle Umgebung schaffen. Dass man das an Ärzte delegiert, halte ich für falsch. Also erstens geht es ja zu einem erheblichen Teil um gesunde Menschen. Und die benötigen nicht die Hilfe eines Arztes. Das Argument, dass dabei etwas schiefgehen könne, das sehe ich, aber niemand sagt, was dann der Arzt eigentlich machen soll. Also wenn das jetzt nicht so ganz klappt, soll der Arzt dann doch irgendwie noch ein Medikament nachspritzen oder soll er dann diesen Patienten retten und ihm nachher sagen, das hat leider nicht funktioniert, probieren wir es nochmal. Also das ist alles völlig unklar.
Mhm. Ihr Fachgebiet ist ja die psychische Gesundheit. Sie wissen auch, wie es für die Hinterbliebenen ist, wenn Angehörige sich für den assistierten Suizid entscheiden, für Familie, für Freunde. Was würde das für die Trauerbewältigung bedeuten?
Zunächst einmal ist jeder Tod eine schwere Belastung für Angehörige, auch wenn er im Rahmen einer Krankheit erfolgt. Und jeder Suizid ist deshalb immer, egal wie er erfolgt, noch eine zusätzliche Belastung, weil er fast durchgehend bei den Angehörigen zu Selbstzweifeln, auch zu Vorwürfen an sich selbst, also zu Selbstvorwürfen führt, weil man dann immer überlegt, hätte ich da nicht doch etwas machen können, hätte ich diesen Suizid nicht verhindern können, habe ich demjenigen, der mein Angehöriger ist, nicht genug Hilfe angeboten. Und beim assistierten Suizid ist das in der Regel noch viel dramatischer, weil ja meistens den Angehörigen schon vorher bekannt ist, dass so etwas droht. Und einige der Angehörigen dann erhebliche Kraft einsetzen, um das zu verhindern. Wenn das dann nicht gelingt, dann wird es noch viel schwieriger, die Trauer nach so einem Suizid zu bewältigen.
Professor Thomas Pollmecher mit Einschätzungen zur Suizidkapsel Sarko und auch zu den Auswirkungen auf die Sterbehilfe. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Es sind nicht mehr viele Juden und Jüdinnen, die heute noch in Griechenland leben. Über 3/4 von ihnen sind während der deutschen NS-Besatzung ermordet worden. Für Mittelmeerinseln wie Korfu oder Kreta bedeutete die Deportation vor 80 Jahren sogar das Ende des jüdischen Lebens. Auf Rhodos leben immerhin noch wenige jüdische Frauen und Männer. Umso wichtiger ist den Überlebenden das Gedenken, an dem am vergangenen Wochenende auch Vertreter der deutschen Botschaft zugegen waren. Irene Denzer-Vanotti über eines der dunkelsten Kapitel der griechischen Insel.
Am 23. Juli sind wir abgefahren. Das Datum werde ich nie vergessen. Am 16. August sind wir angekommen. Wir waren fast einen Monat lang unterwegs.
Sami Modiano sitzt in der renovierten Synagoge in der Altstadt von Rhodos. Er ist 94 Jahre alt. Seine Erinnerungen sind lebendig. Er war 14, als er an diesem Sonntag vor 80 Jahren zusammen mit etwa 2000 Frauen, Männern und Kindern aus der jüdischen Gemeinde in 3 Schiffe verfrachtet wurde. 7 Tage lang fuhren sie über das Mittelmeer bis Athen und dann noch einmal 3 Wochen in Viehwaggons über den Balkan nach Auschwitz. Dabei hatte auf der Insel zunächst Ruhe geherrscht. Die jüdische Bevölkerung konnte sich, auch Monate nachdem deutsche Truppen Rhodos besetzt hatten, in Sicherheit wiegen, erzählt Isaac Habib im jüdischen Viertel der Altstadt. Er ist Sohn einer Überlebenden.
Der Holocaust auf Rhodos verlief anders als überall sonst auf der Welt. Als die Deutschen im September 1943 hier ankamen, haben sie auf Rhodos nicht das getan, was sie an allen anderen Orten taten. Kein Ghetto, keine gelben Judensterne, keine Schlägereien. Nichts, was auf die Katastrophe schließen ließ. 9 Monate lang waren deutsche Soldaten hier und blieben untätig. Und Juden waren auch hier, wie immer.
Doing nothing, Jews were here.
Aus der NS-Staatsführung kam der Befehl zur Deportation. Es sollte eines der letzten Kriegsziele sein, so der griechisch-irische Historiker Anthony McElligott, der unter anderem in Berlin lehrt.
Ich denke, zu dem Zeitpunkt ist der Krieg für Deutschland ist verloren. Das ist vollkommen klar aus den Akten, das liest man auch unter den Oberheereskommand auch. Aber das Krieg gegen den Juden, das geht weiter. Das ist ein Krieg, was man denkt, man gewinnen kann. Und das ist ein Teil der Erklärung dieser langen Reise nach Rhodos. Die hatten schon von Kreta und so von Korfu die Juden abgeschleppt und jetzt war Rhodos dran. Das war jetzt die letzte.
1500 Jüdinnen und Juden wurden unmittelbar nach der Ankunft und Selektion in Auschwitz-Birkenau im Gas getötet. Sami Modiano, sein Vater und seine Schwester waren für Zwangsarbeiten vorgesehen. Er ist im Männertrakt in Birkenau gefangen, seine Schwester bei den Frauen. An einem Tag kann er ihr über den Zaun ein Stück Brot zuwerfen. Sie wirft es zurück und ihr eigenes gleich mit. Die Schwester hatte nach dem Tod der Mutter einige Jahre zuvor geschworen, für ihren Bruder da zu sein. Sie und Samis Vater wurden schon nach wenigen Wochen in Auschwitz getötet. Die Juden von Rhodos hatten noch eine besondere, bisher in der Forschung wenig beachtete Härte durchzustehen. Sie sind Sepharden, Nachkommen der aus Spanien vertriebenen Juden und damit eine Minderheit im Konzentrationslager, wo die meisten Juden Aschkenasi aus Mittel- und Osteuropa waren.
Die Sepharden werden als Juden nicht wahrgenommen. Und viele berichten, wie sie gequält worden sind von ihren Mitopfern eigentlich. Ja. Man erwartet natürlich, dass man kommt in einem Lager, ja, als Opfer, dass irgendwie eine Solidarität geben muss. Aber leider war das nicht so. Das ist eher das Gegenteil. Ja. Und das wiederum, das kann man ziemlich gut feststellen aus den Akten.
Da sie aus den heißen Mittelmeerländern kamen, litten die sephardischen Jüdinnen und Juden besonders unter der Kälte im Lager. Außerdem konnten sie sich zunächst kaum verständigen.
Der Lingua Franca war entweder Jiddisch oder Deutsch. Und unsere Juden aus der Ägäen konnten von beiden gar nichts. Ne? Sie konnten das nicht. Sie mussten das schnell lernen.
Die Frauen wurden McEligots Forschungen zufolge nach wenigen Wochen in Auschwitz weiter verschleppt, nach Bergen-Belsen oder Dachau. Sami Modiano blieb bis zur Befreiung im Januar 1945 in Auschwitz. Eine russische Ärztin habe ihn in eine Decke eingewickelt und immer wieder gestreichelt, erzählt er. Sie habe geweint, als sie bemerkte, dass er nach kritischen Tagen überlebt hat. Die etwa 270 Menschen, die befreit wurden, kehrten nicht nach Rhodos zurück. Sami Modiano zog zunächst in den Kongo, wo er Verwandte hatte, heiratete und lebt heute in Rom. In den Kongo gingen viele Überlebende, auch die Mutter von Allegra Lubitsch.
Viele Frauen, die deportiert wurden und zurückkamen, hatten Verwandte in Afrika. Also gingen sie dorthin. Und das Schöne war dann, dass die meisten innerhalb von 6 Monaten heirateten. Alle fanden Männer aus Rhodos. So entstand im Kongo eine kleine eingeschworene Gemeinschaft.
Allegra Lubitsch ist im Kongo geboren und lebt inzwischen in New York. Die Nachfahren der deportierten Juden von Rhodos sind aus vielen Ländern für die Gedenkfeiern angereist. Nur noch etwa 20 Jüdinnen und Juden leben heute auf der Insel. Zu wenige für eine Gemeinde, sagt Claudia Restis, die für den Erhalt der Synagoge als Gebäude verantwortlich ist.
Über Nacht ist die Gemeinde verschwunden. Mehr als 1.800 Jüdinnen und Juden lebten hier und sie haben sie weggebracht. Das war's.
Immerhin steht hier die große Synagoge noch, während es auf den Inseln Kreta oder Korfu gar kein jüdisches Leben mehr gibt. Daher sieht es der Historiker Anthony McEligot als Erfolg an, dass wenigstens 270 Juden aus Rhodos überlebt haben.
Und ich denke, man kann es auch zelebrieren, dass dieses deutsche Projekt, die Juden zu vernichten, ist doch nicht gelungen, letztendlich.
Irene Denzer-Vanotti erinnerte an die Deportation der Juden von Rhodos nach Auschwitz vor 80 Jahren. Das war Tag für Tag für diesen Dienstag. Die Redaktion der Sendung hatte Luisa Mayer. Gesund bleiben, auch im Alter. Diesem Thema widmet sich gleich nach den Nachrichten mein Kollege Lennart Pyritz. Zusammen mit einem Experten geht er der Frage nach, welche Rolle die individuelle Lebensweise spielt für die körperliche Fitness ab 60. Am Mikrofon verabschiedet sich Elena Hong. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.